den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Trotz populärer Krimireihen, die Stadt Triest gilt selbst unter Italien-Kennern heutzutage fast noch als Geheimtipp. Vor 100 Jahren war das interessanterweise ganz anders. Immer wieder sind wir in den vergangenen Jahren bei unseren Recherchen auf Reiseberichte aus dieser ehemals österreichischen, jetzt nordostitalienischen Ecke gestoßen und haben sie bisweilen auch zur Anhörung gebracht. Der heutige Text aus dem Hamburger Anzeiger vom 15. Oktober 1925 fügt sich also in eine längere, bis weit in Berliner Zeiten zurückreichende Reihe. Er besticht durch präzise Beschreibung, irritiert aber auch durch einige für den liberalen Anzeiger eher untypische nationale Stereotypen. Das Wort hat Rosa Loy.
Der Adria Goldene Mitte von Maria Klöckner. Auf der Landkarte ist es eine Halbinsel, die wie eine kleine Weintraube zwischen dem obersten Schaft des graziösen italienischen Stiefels und dem großen Erdklumpen liegt, der sich bis zum Schwarzen Meer erstreckt. In der Geographiestunde hieß dies Träubchen Istrien und man hörte noch von dem rauen, unwirtlichen Karst und dem Meer rings um die kleine dreieckige Halbinsel, das einen so wundervoll klingenden Namen hatte, das Adriatische Meer. Und als man dann groß wurde und so ziemlich alle Schulweisheit vergaß, da lockte es wie ein Märchenwort, die blaue Adria. Auch Istrien, das Wort ist klangvoller geworden, seitdem es zu Italien gehört. Die Verwälschung beginnt rein äußerlich mit der Vokalisierung. Aus Istrien wurde nach Kriegsende Istria, aus Triest Trieste und aus dem harten Karst ist der sprachlich weichere Carso geworden. Die Fahrt. Unvergleichlich schön. Noch abwechslungsreicher, großartiger vielleicht als die Gotthard- oder Brennerstrecke ist der Weg, der von Salzburg aus als erste Etappe nach Triest führt. So man es über sich bringt, nicht erst im traumhaften Salzburg Station zu machen und im feuchternsten Peterskeller goldenen Rusterausbruch auf ein gutes Gelingen der Fahrt oder sonst was zu trinken. Österreich macht ja auch so freundlich einladende Gesten, kein Visum mehr, Pass- und Zollkontrolle von verblüffender Großzügigkeit. Woran sich die nun folgenden Staaten ein Beispiel nehmen dürften. Denn während vor dem Kriege die Fahrt nach Istrien nur eine reichsdeutsche und österreichische Angelegenheit war, ist sie jetzt auch noch eine jugoslawische und italienische. Erst durch Österreich. Die Tauernbahn zwischen, durch, auf und angesichts der Bergriesen. Auf hohen Viadukten, an Gastein vorbei, ist nicht nur ein Gotteswunder, sondern auch ein technisches Wunderwerk. Dann die Karawankenstrecke nach Jugoslawien. Zwischenland sozusagen, aber durch muss man. Man merkt's an der Bummelei. Zugübergabe, Pass- und Zollprüfung. Grund genug, um etwa eine halbe Stunde in irgendeinem Nest stehen zu bleiben. Kroatenbeamte, Kerle, mit denen ich nicht mal im Guten zu tun haben möchte. Sie sollen noch vor kurzem mit dem Dolch im Gewande zur Revision durch die Abteils gegangen sein. Heute tun sie's schon ohne Waffe. Es steigt ohnehin niemand aus, der ihnen ein Stück dieses eroberten Landes wieder wegnehmen wollte. Aber sie haben wenigstens aus dem bekannten Stationsnamen unaussprechliche gemacht. Nur Asling gleich Jesenice ist für meine Zunge aussprech und daher merkbar. Nach dem Wochainer Tunnel die italienische Grenze. Wieder, siehe oben, Zugübergabe, Pass- und Zollprüfung. Hier macht man zum ersten Mal die Beobachtung, die einem in ganz Italien treu bleibt. Der italienische Offizier, die italienische Mannschaft, der italienische Kondukteur oder Kontrolleur tritt niemals einzeln auf den Plan, sondern stets als Zwillingspärchen. Darüber werden natürlich allerlei mehr oder weniger gute Witze gemacht, damit der eine dem anderen nicht durchbrennt, weil einer allein Angst hat und dergleichen. Wahrscheinlich hat man über genug Menschenmaterial, das man beschäftigen will. Die Pässe werden abgestempelt. Wir sind im gelobten Land Italien. Tunnels, Viadukte, Höhenzüge, Isonzo-Tal, Gorizia, das Görz einst hieß. Schaurige Erinnerungen, wenn man über die im Kriege völlig zerschossene, in ihrer alten Schönheit nicht wieder aufgebaute 220 Meter lange Brücke über den Isonzo fährt. Am schaurigsten und doch eindringlichsten der Friedhof der Gefallenen, unmittelbar hinter dieser Brücke, hoch über dem Fluss als Hintergrund die schroff abfallende weiße Wand des Karst, die weißen, eng aneinander geschmiegten Grabkreuze mit dem hohen, einfachen Gedenkstein in der Mitte, vom Mondlicht, die Vollmondnacht beginnt, überstrahlt. Und nun weiter die typische Karsthochfläche, unbewachtes, weißgraues Gestein, bis plötzlich unten die Lichterkette aufleuchtet, die den Golf von Triest, die Stadt selbst, konturiert. Im weiten Bogen, immer die Lichter und das Meer, das man ahnend schaut, zu Füßen, schlängelt sich die Bahn talwärts bis zum Triester Bahnhof, Campo Marzio. Die weiße Stadt am Meer. Triest mit seinen Riesenbauten, weiß gegen das blaue Meer, ist, besonders wenn Sonnenglanz über Meer, Hafen, Plätzen, Gebäuden und grünen Höhen liegt, für den Nordländer der erste italienische Theatercoup. Die amphitheatralisch aufgebaute, das heißt gewachsene Stadt mit dem Hintergrund der karnischen und julischen Alpen von fast kitschig malerischer Wirkung. Der erste Eindruck am Hafen entlang, grandiose Eleganz. Der zweite in der Stadt, Betriebsamkeit, Arbeitsfreude. Die Österreicher, deren größter Hafen Triest ja vor dem Kriege war, behaupten, die Stadt, der Hafen sei jetzt tot. Ich muss sagen, ich habe sie äußerst lebendig gefunden. Was hier neu gebaut, renoviert, sauber gehalten wird, zeugt ganz und gar nicht von dem früher so berüchtigten Dolce far niente. Im Hafen sehe ich Laden und Löschen. An jeder Mole liegen die Dampfer, die kleineren, die die istrische Küste befahren, und die größeren, Riesen sind freilich nicht dabei, die nach den südlicheren italienischen Häfen, nach Dalmatien, Palästina und so weiter Kurs nehmen. Hier scheint alles wieder im wirtschaftlichen Aufschwung begriffen. Und im moralischen. Das illustrieren am besten Tatsachen, die den früheren Italienreisenden wie Wunder anmuten. Zum Beispiel: Ich gebe dem Facchino, der mein Gepäck auf den blitzsauberen Dampfer bringt, die von ihm auf meine Frage nach der Taxe geforderte Summe, 2 Lire. Das heißt, ich habe nur einen 5-Lire-Schein und bin mir sicher, dass ich den Rest niemals wiedersehe. Der Mann kann wirklich nicht herausgeben, murmelt etwas von wechseln lassen, verlässt das Schiff und bringt mir nach ein paar Minuten tatsächlich den Rest des Geldes wieder, als ob dies etwas Selbstverständliches wäre. Ich glaube, ich habe ein sehr dummes Gesicht gemacht, als ich die umgerechnet 60 Pfennige wieder in der Hand hatte. Ein anderes Beispiel. Auf dem Markt bin ich, dessen eine Seite auf das offene Meer mündet. Über Vorteilen, Handeln gibt's nicht mehr. Jede Ware, jeder Stand hat seine Preistäfelchen. Der Fremde zahlt das Gleiche wie der Einheimische. Und was der Markt bietet an schönsten Blumen, Früchten, billigem Schmuck und Tand, Schuhwaren, Fleisch und Geflügel, alles in peinlicher Sauberkeit und Ordnung. Beim Obst nicht nur ein tadelloser Spiegel, sondern auch alles drunter die gleiche Qualität. Nun, man hat's ja dazu, besonders an Trauben, Pfirsichen, frischen Feigen. Beneidenswerter Landstrich. Preisaushang, Sauberkeit, dazu keine Bettelei mehr, kein Falschgeld. Tatsachen, die nicht nur in Triest, sondern auch in allen neuen italienischen Provinzen, in der Venezia Giulia wie in Altitalien zu beobachten sind. Dass in diesen norditalienischen Gegenden der Zusammenhang mit dem früheren Mutterland Österreich noch besteht, zeigen die übermalten oder neuen Firmenschilder. Paolo Schulz, Ignazio Schmidt nennt sich der frühere Paul und Ignaz. Und so ist alles in Triest. Österreichisch-italienisch. Man bekommt Wiener Schnitzel mit italienischem Risotto. Man erhält vom Facchino, dem Gepäckträger, ebenso wie vom Vetturino, der sein leichtes Wägelchen elegant lenkt, deutsche Antworten, wenn man Deutsch fragt. und wenn man ihnen italienisch kommt, so sind sie auch nicht um ein Wort verlegen. Und kommt man an oder fährt man ab, per Bahn oder Schiff, immer wird der Fahrplan auf die Minute eingehalten. Es ist doch eine schöne Sache um die Pünktlichkeit, denkt man, wenn man sich des früheren italienischen Schlendrians schaudernd erinnert.
Begriffsklärung bei Wikipedia. Orte. Adria, Venetien, Stadt in der Region Venetien, Italien. Adria, in der Antike ein Name des heutigen Atri, Region Abruzzen, Italien. Adria, Virginia, Ort in Tazewell Country, Vereinigte Staaten. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.